Im Thüringer Landtag läuft der Corona-Untersuchungsausschuss und dort kam es jüngst zu einer Premiere von erheblicher Brisanz. Zum ersten Mal stellte sich der ehemalige Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Professor Klaus Cichutec, den Fragen der Abgeordneten. Das PEI ist in Deutschland als Bundesoberbehörde direkt für die Sicherheit von Impfstoffen zuständig. Vor Ort im Landtag beobachtete der Journalist Bastian Barucker die stundenlange Befragung, den ich jetzt bei uns begrüße. Guten Tag, Herr Barucker.
Guten Tag.
Herr Barucker, Sie haben die bewusste Zeugenaussage vor Ort verfolgt, ganz allgemein Ihre Eindrücke. Wie bewerten Sie Cichutecs Auftreten persönlich und kamen da auch die richtigen Fragen vom Ausschuss?
Ja, also grundsätzlich war es spannend, ihn überhaupt mal zu hören nach all den Jahren, in denen das PEI eine so wichtige Rolle spielte. Herr Cichutec, das muss man auch sagen, kam nicht alleine. Neben ihm saß ein Anwalt derselben Kanzlei, die auch schon die RKI-Protokolle geschwärzt hatte. Und im Raum war auch ein Mitarbeiter des Bundesgesundheitsministeriums. Herr Cichutec wirkte immer dann, wenn die Fragen sehr offen waren, sehr unspezifisch, wirkte er natürlich entspannt. Sobald es darum ging, konkrete Fragen, auch brisante Fragen, auch eventuelle Fehlverhalten des PEIs oder Kritik des PEIs zu beantworten oder Kritik an dem PEI, wurde er deutlich nervöser und konnte auch nicht mehr ganz so gut wirklich präzise antworten. Man muss auch attestieren, dass eigentlich außer der AfD vielleicht minimal noch des BSW keine wirklich kritischen Fragen gestellt wurden. Und meine Annahme ist auch, dass die meisten Abgeordneten nicht den ausreichenden Sachverstand hatten, um bewerten zu können, ob das, was der Cichutec da sagt, mit wissenschaftlichen Publikationen überhaupt zu belegen ist.
Dann schauen wir uns mal die brisanten Teile dieser Angelegenheit an. Gab es einen Moment, der für Sie so eine Art zentraler Wendepunkt war oder ein wichtigster Moment in dieser Befragung, wo Sie aufgemerkt haben?
Ja, da gab es eine Menge. Also es waren ja 2,5 Stunden. Man muss wirklich immer noch mal kurz sagen, damit es auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, dass der Untersuchungsausschuss nicht gefilmt und nicht auch Audio aufgezeichnet werden darf. Ja, also wir haben hier sozusagen diese grundsätzliche Problematik überhaupt, das, was Herr Cichutec gesagt hat, an die Öffentlichkeit zu bringen. Das geht nur, wenn Leute vor Ort sind und relativ gut mitschreiben. Und es gab jetzt einige Punkte, die wirklich wichtig sind. Zum Beispiel ging es dann in der Zeugenaussage irgendwann um den AstraZeneca-Impfstoff. Da gab es mehrere brisante Sachen. Da hat ja sozusagen das PEI in Deutschland weit nach anderen europäischen Ländern den Impfstoff erstmal vom Markt genommen, dann evaluiert und dann wieder für eine bestimmte Altersgruppe zugelassen oder wieder freigegeben, sagen wir mal so. Und da hat Herr Cichutec so andeuten wollen, dass das PEI da federführend war und schnell. Wer aber die Chronologie dieser Sache kennt, weiß, dass das Paul-Ehrlich-Institut weit Tage nachdem andere Länder wie Island und Dänemark und Norwegen AstraZeneca vom Markt genommen hatten, immer noch das Produkt auf dem Markt hatten und auch noch reagierten, ja, was da aus Dänemark kommt, ist nicht so brisant und wir haben noch gar kein Alarmsignal. Und dann hat es Tage gedauert, bis auch das PEI reagiert hat. Und das hat der Cichutec anfänglich nicht korrekt dargestellt. Erst auf Nachfrage der AfD hat er dann nochmal einräumen müssen, dass das PEI nicht als erstes reagiert hat. Und im Zuge dessen hat er eine Aussage getätigt, da ging es um die Risiko-Nutzen-Analyse dieses Impfstoffs. Und da sagte er, so ungefähr im europäischen System hätte auch entschieden werden können, dass vielleicht die Nutzen-Risiko-Analyse nicht stimmt, also von AstraZeneca. Aber, und dann bat er darum, in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass wir in einer Frühphase der Pandemie waren, in der sehr viele Menschen verstorben sind an Covid. Und dieser Satz, der so beiläufig ist, hat deshalb Brisanz, weil der Normalbürger würde denken, ein Impfstoff zeigt Wirksamkeit in den Zulassungsstudienunterlagen und ist nicht deshalb wirksam, weil gerade irgendwo anders eine Notlage ist. Und was Herr Cichutec hier sagt, stimmt auch de facto nicht, weil im Jahr 2020 gab es jetzt auch keine besondere Sterblichkeit und kein besonderes Covid-19-Sterbegeschehen in dem Sinne. Also es sind zwei Sachen, die wirklich brisant sind, weil das würde bedeuten, dass sozusagen die Wirksamkeit eines Impfstoffs in Relation gerade zu anderen Geschehen bewertet wird. Das dürfte eigentlich nicht sein. Und vielleicht noch im Zuge dessen, im AstraZeneca-Abschnitt hat er sowas gesagt, wir haben alle unsere Informationen über die Sicherheit der Impfstoffe, der Bevölkerung und den Fachkreisen sehr schnell kommuniziert über Presse, Funk und Fernsehen und die Sicherheitsberichte. Und wer sich ein bisschen mit dem PEI auskennt, ich habe ja bei Ihnen auch schon, glaube ich, darüber gesprochen, wir haben sozusagen mehrere Veröffentlichungen, die gesetzlich vorgesehen sind, immer noch nicht. Die Öffentlichkeit weiß immer noch ganz viele Dinge nicht, weshalb man sehr schnell kommuniziert als eine doch sehr fragwürdige Aussage betiteln dürfte.
Was ja heute oder schon seit längerer Zeit kritisch diskutiert wird, sind Details wie diese bedingten Zulassungen in aller Eile der Corona-Wirkstoffe oder auch der sogenannte Fremdschutz, der ein zentrales Argument für Grundrechtseinschränkungen war. Hat sich Psychotech denn im Nachhinein jetzt zu diesen strittigen, heftig kritisierten Punkten irgendwie geäußert?
Ja, also er hat gesagt, er würde sozusagen die Impfstoffe weiterhin genauso zulassen. Er sieht da kein Fehlverhalten. Und was er ganz oft wiederholt hat, ist das Wort regelgerecht. Also er hat immer so betont, alles lief regelgerecht ab, mit der gleichen Sorgfalt wie sonst auch immer und alles ist wirksam und sicher. Das war ihm ganz wichtig. Ein ganz wichtiger Satz war auch, dass er, ohne dass ihn jemand nach seinem Gewissen gefragt hat, er selber gesagt hat, ja, er hat ein sehr gutes Gewissen bei dem, was passiert ist. Und das war schon besonders, weil niemand hat eigentlich nach seinem Gewissen gefragt, aber er wollte sagen, er hat ein sehr gutes Gewissen und er war sehr froh, jetzt zitiere ich ihn mal, dass wir eine regelgerechte Impfstoffzulassung erreichen konnten. Und da fehlt leider vielleicht das Fachwissen, wer sich mit den Impfstoffzulassungen mal beschäftigt hat, der weiß, dass es deutliche Indizien dafür gibt, dass es nicht alles regelgerecht ablief, aber dafür fehlte dann wahrscheinlich die Zeit und auch das Wissen. Zum Thema Fremdschutz, das war übrigens die Eingangsfrage, die kam von der Vorsitzenden des Ausschusses, Partei Die Linke, das war eine gute Frage, äußerte sich eher vage, dass das sozusagen sekundär, also zweitrangig mit betrachtet wurde und eine Rolle spielte, dieser Fremdschutz. Und das steht im klaren Widerspruch zu Aussagen anderer Immunologen, zum Beispiel Herr Radbruch und anderer, dass Fremdschutz in allen Zulassungsstudien nie einem Impfstoff zugesprochen wurde oder evaluiert wurde. Also da hat er sich ja vielleicht relativ gut rausgeredet, indem er nicht klar benannt hat, wo und wie er jetzt eigentlich meint, dass ein Fremdschutz irgendwann mal bewiesen worden ist.
Stichwort rausreden. Die Idee eines solchen Untersuchungsausschusses ist ja auch, dass man jemanden beispielsweise mit Aussagen von früher konfrontieren kann und dann schauen, wie haltbar die waren. Es gab Aussagen dieses Mannes zur Intensivbettenbelegung jener Zeit oder zur fehlenden Auswertung der kassenärztlichen Abrechnungsdaten, die ja im Infektionsschutzgesetz eigentlich vorgeschrieben sind. Hat er da auch einfach so ungefähr geantwortet oder wurde er da konkret, was er damals gesagt hat?
Genau, also da gibt es mehrere Punkte. Herr Psychotech wurde auf die Wirksamkeit der Impfung angesprochen und hat dann im Untersuchungsausschuss gesagt, dass die Belegung der Intensivstationen in Deutschland und in anderen Ländern deutlich zurückging, nachdem die Impfung weit verbreitet war. Und das ist fachlich also falsch, das kann man nicht nachweisen. Man kann nicht, wenn man die Intensivbettenauslastung Deutschlands auf einer Grafik anschaut und dann den Impfstart einzeichnet, sieht man im Verlauf keinen Unterschied. Das ist also eine Behauptung, die man so nicht belegen kann. Und er wurde auch auf eine andere Aussage angesprochen, die ich so mit eine der wichtigsten finde. Er hat nämlich frühzeitig, Beginn der Impfkampagne, gesagt, ich zitiere jetzt mal, Impfstoffe verursachen keine Todesfälle. Und diese Aussage, die habe ich damals schon mitverfolgt und dachte, diese Aussage ist ja unfassbar. Und natürlich wurde er auch darauf angesprochen von der AfD-Fraktion und redete sich dann heraus und machte einen ganz spitzwegigen Trick, indem er sagte, ja, Impfstoffe sollten keine Todesfälle verursachen. Aber das hat er so ja nicht gesagt. Er hatte der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass Impfstoffe keine Todesfälle verursachen. Und so absurd diese Aussage klingt bei all den Zahlen, die wir jetzt zu Todesfallverdachtsmeldungen haben, zu diesen Impfstoffen, die lagen auch damals dem Paul-Ehrlich-Institut schon vor, als er das gesagt hat. Zu der Zeit, wo er das gesagt hat, gab es schon mindestens 10 Verdachtsfälle für eine Todesfallmeldung. Aber so absurd die Aussage klingt, ist sie ein guter Anlass, um eigentlich das Pi-Universum zu verstehen, weil das Pi wertet ja Todesfälle aus. Und das Pi benutzt dabei einen WHO-Algorithmus. Da schieben sie dann die Daten rein und dieser WHO-Algorithmus soll herausfinden, wie wahrscheinlich oder möglich das ein Todesfall ist, der durch die Impfung verursacht wurde. Und das Pi kommt dann immer mit der Antwort, das hat ja auch vor dem Untersuchungsausschuss gesagt, ja, Stand heute gibt es 74 Fälle, in denen es wahrscheinlich bis möglich ist, dass die Impfung die Ursache ist. 74 von über 3000 Meldungen. Und da ist jetzt noch keine Untererfassung besprochen. Auf jeden Fall kann der WHO-Algorithmus und das Pi, die können nicht sagen, so und so viele Menschen sind definitiv an der Impfung gestorben, sondern 74 wahrscheinlich und möglich. Weshalb sozusagen in dem Universum, in der Denklogik von Herrn Psychotech, Stimmt die Aussage, weil laut WHO-Algorithmus und dem, was er da benutzt, kommt nie raus, das sind die Todesfälle, die definitiv ursächlich mit der Impfung in Verbindung stehen. Also hochbrisante Aussagen, weil wir natürlich ganz andere Ergebnisse haben zu Todesfällen nach Impfung, die deutlich höher sind. Und deshalb war das eine sehr wichtige Aussage von ihm und war auch gut, dass jemand ihn darauf mal hingewiesen hat, dass er diese Aussage getätigt hat.
Sie haben erwähnt, dass er seinen Anwalt dabei hatte und Sie haben auch diese spitzfindigen Formulierungen jetzt betont, wie er sich da herausfinden wollte im Wording. Hatten Sie das Gefühl, er folgte einem klaren, juristisch abgesicherten Drehbuch?
Ich würde sagen, dass er halt weiß, wie er zu antworten hat, damit man ihm schwieriger eine Falschaussage nachweisen kann. Also ich kann mal vielleicht ein Beispiel nennen. Ein ganz heiß diskutiertes Thema ist ja die Untererfassung von Impfnebenwirkungen. Also sozusagen, dass nicht alle Impfnebenwirkungen gemeldet werden durch Ärzte. Und das ist seit Jahren eigentlich, vor der Impfkampagne war das auch laut PAI, war das einfach so. Man wusste, ein Großteil der Impfnebenwirkungen oder der unerwünschten Arzneimittelwirkungen, heißt es, werden nicht erkannt. Also 94%, sagte das PAI noch in einer Publikation 2017. Und das wurde heiß debattiert und dann plötzlich irgendwann meinte das PAI ja im Laufe der Corona-Impfkampagne, ja, es gibt gar keine Untererfassung, das stimmt gar nicht, das leugneten sie. Und jetzt wurde Herr Zichotek darauf angesprochen, was er denn denkt. Und er hat dann gesagt, ich kann keine Untererfassung erkennen. Er sagt es nicht, es gibt sie nicht, sondern er macht daraus eine subjektive Empfindung oder einen subjektiven Eindruck und das ist natürlich schwer zu sagen, er hat eine falsche Tatsache behauptet oder was Falsches behauptet. Deswegen denke ich, das ist auf jeden Fall geschult und spannenderweise findet sich aber in den Protokollen der STIKO, also der Ständigen Impfkommission, noch im Jahre 2022, dass eine hochrangige Beamte des Paul-Ehrlich-Instituts ganz offen über eine Untererfassung bei Impfnebenwirkungen im Zuge der Corona-Impfkampagne spricht. Also diese Untererfassung wurde diskutiert, die liegt vor. Wir wissen nur nicht, wie hoch sie ist. Und Herr Zichotek sagt jetzt vom Untersuchungsausschuss, dass er keine erkennen konnte und begründet es damit, ja, es gab ja so viele Meldungen, deshalb gab es auch eine hohe Sensitivität. Aber dass er nicht daran denkt, dass viele Meldungen auch bedeuten könnten, es gibt einfach viele Nebenwirkungen und die Untererfassung ist gleich geblieben, darauf kommt er irgendwie nicht. Und das war ein ganz wichtiger Teil der Befragung zu dieser Untererfassung.
Es gibt viele Leute, sicherlich auch in unserer Hörerschaft, die große Hoffnungen verbinden mit einer solchen Untersuchung, mit einem solchen Ausschuss. Nach diesem Auftritt erfüllen sich die Hoffnungen? Besteht jetzt mehr Klarheit oder ist das Ganze mehr für die Showbühne?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist natürlich der einzige Ort, wo man hoffen könnte, dass zum Beispiel eine Staatsanwaltschaft prüft, was Herr Zichotek da sagt. Man muss jetzt trotzdem attestieren, dass 10 Minuten Befragung nicht ausreichen, um ein Sachverhalt mal wirklich kritisch zu hinterfragen. Also das Instrument Untersuchungsausschuss hat Vorteile gegenüber der Enquetekommission, aber es reicht nicht aus, weil erstens braucht man dazu Fachleute und die sind die Abgeordneten nun mal nicht und man braucht viel mehr Zeit. Das heißt, da würde ich die Erwartungen wirklich herunterschrauben. Trotzdem ist es wichtig, das zu beurteilen oder das nachzuverfolgen und auch zu protokollieren und aufzuschreiben. Wir müssen jetzt mal gucken, was im Nachgang passiert. Die Protokolle werden ja von den Abgeordneten eingelesen und die können daraufhin auch tätig werden. Aber ich würde wirklich die Erwartungen nicht sehr hoch setzen an die Untersuchungsausschüsse. Und wir haben ja nun auch schon erfahren, dass Leute vor einem Untersuchungsausschuss wie Herr Drosten behaupten können, zum Beispiel, sie hätten keine Lockdowns empfohlen, obwohl es Hinweise dafür gibt, dass sie es getan haben und die Staatsanwaltschaft daraufhin nicht wirklich tätig wird. Das heißt, so wird es höchstwahrscheinlich laufen.
Sie hörten Bastian Barucker, freier Journalist und Beobachter des Corona-Untersuchungsausschusses im Thüringer Landtag. Besten Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.